Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Guten Morgen zusammen. Der für heute vorgeschlagene Predigttext stammt aus dem Alten Testament. Und als ich am letzten Sonntag mich hingesetzt habe, um die Predigt von heute vorzubereiten, war meine erste Reaktion: Nee, darüber möchte ich nicht predigen. Ich habe noch ein Bild vor Augen, ein Bild von einem Gesicht, so wie sich der Künstler vorgestellt hatte, so wie Hesekiel, aus dem der heutige Text stammt, wohl ausgesehen hatte. Es zeigt eine Karikatur vom Mensch, aus dessen Gesicht Missgunst, Böswilligkeit nur so sprühte. Das hat sich so in meine Gedanken eingebrannt. Dieses Bild verbinde ich immer mit dem Namen Hesekiel. Die wohl prominenteste Vision aus dem Buch Hesekiel ist wohl die, als er über das Schlachtfeld sah, all die zerstückelten und verwesten Menschen sah und darüber ins Gespräch mit Gott kam. Nachzulesen ist das in Hesekiel 37. Ja, ein Autor präsentiert zu bekommen, ihn abzulehnen, ohne sich nicht wenigstens mal mit dem Text zu befassen, naja, das geht nicht. Also habe ich mir den Text durchgelesen und fühlte mich in erster Linie bestätigt. Aber es brachte mich auch zum Nachdenken. Der Text, den wir gleich noch lesen werden, der passt nach dem ersten Gefühl so gar nicht in unsere neutestamentliche Zeit. Wir finden dort keinen Trost, wir lesen dort nicht in erster Linie, dass Gott alle Menschen liebt, dass er allen Menschen Vergebung zugesprochen hat, dass er dir zur Seite steht in den schwersten Stunden und dass unser Leben deswegen ein dauernder Lobpreis ist. Und dennoch verspreche ich dir, dass wenn du aufmerksam zuhörst, dann wird das genau zu erkennen sein. Wir dürfen Jesus unendlich dankbar sein und das ist doch dann ein Lobpreis wert. Zunächst der Text. Und ich lese den gesamten Text, also Vorsicht lange, ohne wie vorgeschlagen zu kürzen. Der Text ist in der Lutherbibel überschrieben mit Gott richtet jeden nach seinem Tun und wartet auf Umkehr. Wir lesen aber heute aus der Einheitsübersetzung von 2016 mit der Überschrift Umkehr, Weg in die Freiheit. Naja, daraus können wir irgendwie schon erkennen, dass Luther nicht ganz so zimperlich war, wie wir das heute ausdrücken. Und das drückt ja, oder beide Überschriften drücken ja in etwa dasselbe aus, nur nicht ganz so krass. Lesen wir also aus Hesekiel 18. Das Wort des Herrn erging an mich. Wie kommt ihr dazu, auf dem Ackerboden Israels das Sprichwort zu gebrauchen? Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. So wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, keiner von euch in Israel soll mehr diesen Spruch gebrauchen. Siehe, alle Menschenleben gehören mir. Das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes, sie gehören mir. Der Mensch, der sündigt, nur er soll sterben. Wenn jemand gerecht ist und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, er hält keine Opfermahlzeiten auf den Bergen, er blickt nicht zu den Götzen des Hauses Israels auf, er schändet nicht die Frau seines Nachbarns, einer Frau tritt er nicht zu nahe während ihrer Blutung. Er unterdrückt niemanden, er gibt seinen Schuldpfand zurück und begeht keinen Raub. Dem Hungrigen gibt er sein Brot und den Nackten bedeckt er mit Kleidung. Er gibt nicht gegen Zins und treibt kein Wucher. Er hält seine Hand vom Unrecht fern. Zwischen allen fällt er einen gerechten Richterspruch. Wenn er also nach meinen Satzungen geht und meine Rechtsentscheide bewahrt und sie treu befolgt, gerecht ist er, er wird gewiss am Leben bleiben. Spruch Gottes des Herrn. Zeugt er aber einen Sohn, der gewalttätig wird, der Blut vergießt und eines von diesen Dingen verübt, während er selbst all das nicht getan hat, wenn er dieser sogar auf dem Berge Opfermahlzeiten hält, die Frau seines Nachbarn schändet, Elenden und Armen unterdrückt, Raub begeht, ein Pfand nicht zurückgibt, zu den Götzen aufblickt und Gräueltaten verübt, gegen Zins gibt und Wucher treibt, soll der am Leben bleiben? Er soll nicht am Leben bleiben, er hat all diese Gräueltaten verübt, er hat den Tod verdient. Seine Bluttaten werden auf ihm sein und siehe, auch er zeugt einen Sohn und er sieht all die Sünden, die sein Vater begeht. Er begeht sie, sieht sie, begeht sie aber nicht. Er hält auf den Bergen keine Opfermahlzeiten, er blickt nicht zu den Götzen des Hauses Israels auf, er schändet nicht die Frau seines Nächsten, er unterdrückt niemanden, er fordert kein Pfand und begeht keinen Raub. Dem Hungrigen gibt er sein Brot, den Nackten bedeckt er mit Kleidung. Er hält seine Hand vom Armen fern, er nimmt keinen Zins und treibt keinen Wucher, er befolgt meine Rechtsentscheide und geht nach meinen Satzungen. Er wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben, er wird gewiss am Leben bleiben. Sein Vater aber, da er Erpressung verübt, Raub gegen seinen Bruder beging und inmitten seines Volkes tat, was nicht recht ist, siehe, er muss wegen seiner Schuld sterben. Ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht mit an der Schuld des Vaters? Der Sohn hat nach dem Recht der Gerechtigkeit gehandelt. Er hat alle meine Satzungen bewahrt und sie befolgt. Er wird bestimmt am Leben bleiben. Der Mensch, der sündigt, nur er soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten kommt über ihn selbst und die Schuld des Schuldigen kommt über ihn selbst. Wenn der Schuldige sich vor allen Sünden, die er getan hat, abwendet, alle meine Satzungen bewahrt und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er bestimmt am Leben bleiben. Er wird nicht sterben. Keines seiner Vergehen, die er begangen hat, wird ihm angerechnet. Wegen seiner Gerechtigkeit, die er geübt hat, wird er am Leben bleiben. Habe ich etwa Gefallen am Tod des Schuldigen, Spruch Gottes des Herrn, und nicht viel mehr daran, dass er umkehrt von seinem Wegen und am Leben bleibt? Wenn jedoch ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, soll all die Gräueltaten, die auch der Schuldige verübt, soll er dann etwa am Leben bleiben? Keiner seiner gerechten Taten wird ihm angerechnet, wegen seiner Treulosigkeit, die er verübt. Wegen der Sünde, die er begangen hat. Ihretwegen muss er sterben. Ihr aber sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr vom Hause Israel, mein Weg soll nicht richtig sein. Sind nicht eure Wege, die nicht richtig sind? Wenn ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, muss er dafür sterben. Wegen des Unrechts, das er getan hat, wird er sterben. Wenn ein Schuldiger vom Unrecht umkehrt, das er begangen hat, und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. Wenn er alle seine Vergehen, die er verübt hat, einsieht und umkehrt, wird er bestimmt am Leben bleiben, er wird nicht sterben. Die vom Hause Israel aber sagen, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Meine Wege sollen nicht richtig sein, ihr vom Haus Israel, sind es nicht vielmehr eure Wege, die nicht richtig sind? Darum will ich euch richten, jeden nach seinem Weg, ihr vom Haus Israel, Spruch Gottes des Herrn. Kehrt um und kehrt euch ab von euren Vergehen. Sie sollen für euch nicht länger der Anlass sein, in Schuld zu fallen. Werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr denn sterben, ihr vom Hause Israel? Ich habe doch kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, Spruch Gottes des Herrn. Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Puh, jetzt erst einmal tief Luft holen. Der Text beinhaltet Gericht und beinhaltet Hoffnung. Ihr kennt den Disclaimer, der auf vielen Internetseiten zu finden ist. Dort distanzieren sich die Webseitenbesitzer nicht unbedingt von den verlinkten Seiten. Dennoch finden wir häufig den Hinweis, dass für den Inhalt der verlinkten Seiten ausschließlich der Autor oder die Autorin verantwortlich ist. Wenn es um das Wort Gottes geht, und das ist hier definitiv der Fall, so trägt nicht der Prophet die Verantwortung für den Inhalt, sondern Gott allein. Und wir sind schnell dabei, den Überbringer der Nachricht zu verurteilen, statt den Ursprung zu sehen und bereits die Bedeutung des Namens, also die Bedeutung des Namens Hesekiel, könnte ihn doch beinahe sympathisch machen. Hesekiel bedeutet, Gott möge kräftigen. Und wenn das auch so sein Lebensmotto geworden ist, dann verlieren wir doch die Antipathie seiner Person gegenüber. Beim Lesen des heutigen Textes wird dieses Verdienen des Todes für unsere Taten rhetorisch sehr stark hervorgehoben. Kurz zum Begriff Tod in diesem Text. Allein das wäre eine Auslegung wert. Und ich halte mich an dieser Stelle kurz. Hiermit ist nicht der biologische Tod gemeint, sondern der Tod der Seele. Und demnach können wir zwar biologisch leben, aber geistlich tot sein. Diese Rhetorik des Hesekiels sind wir heute so gar nicht mehr gewöhnt. Das Negative und die drohende Gefahr so hervorzuheben und zudem noch dauernd darauf herumzureiten, so etwas tut man heute einfach nicht mehr. Stattdessen kennen wir die positiven Formulierungen in Arbeitszeugnissen wie: Er gab sich stets Mühe, alle ihm aufgetragenen Aufgaben verantwortungsvoll zu erledigen. Was so viel heißt, er hat aber auch so gar nichts auf die Kette bekommen. Da wurde lange jungen Führungskräften beigebracht: Wenn du auf eine Unregelmäßigkeit oder auf ein Fehlverhalten aufmerksam machen willst, verpacke es nach der Sandwich-Methode. Also erst etwas Positives, dann das Negative und dann wieder etwas Positives. Das, damit sich dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin auf dich einstellen kann und nach der unangenehmen Botschaft mit dem Gefühl aus dem Gespräch herausgeht und motiviert bleibt. Davon raten übrigens moderne Psychologen wieder ab, weil das Positive oft wie eine Farce erscheint und damit positive Botschaften in der Zukunft nicht mehr als solche wahrgenommen werden. Oh Mann, wie habe ich das manchmal durchschaut. Ich hatte mal einen Chef, der das so lehrbuchmäßig gemacht hat. Wenn ich kurzfristig zu einem Gespräch eingeladen werde, denke ich doch als allererstes, was ich wohl verbrochen habe. Lob gibt es doch meistens weniger feierlich vor versammelter Mannschaft. Und wenn dann noch erst 2 bis 5 Minuten belangloses Geschwafel unter 4 Augen folgt, dann habe ich oft gedacht, Mensch, jetzt komm endlich auf den Punkt. Für mich mittlerweile der Moment zu fragen, nun rück raus, was habe ich falsch gemacht? Und wenn dann die Richtungsweisung kommt, die wir garantiert im Leben manchmal brauchen, dann brauche ich am Ende keine salbungsvollen Worte mehr. Ich kann jedem nur die Empfehlung geben, empfindet Kritik und Feedback niemals als Angriff. Und den Feedbackgebern gebe ich den dringenden Rat, gebt dieses in Ich-Form. Nicht, ich habe gehört, man sagt das, oder viele haben so empfunden das, und Kritikempfänger niemals rechtfertigen. Entgegennehmen, darüber nachdenken, die Entscheidung am eigenen Verhalten etwas zu ändern oder weiterzumachen wie bisher, die liegt einzig und allein beim Empfänger des Feedbacks. Was spricht also dagegen, wenn unser großer, unfehlbarer Gott dir ein Feedback gibt? Dieser gibt es garantiert in Ich-Form, und zudem dürfen wir uns darauf verlassen, dass dieses Feedback echt gut zu dir passt oder zu mir. Wie wäre es denn, das erst einmal anzunehmen, darüber nachzudenken und gegebenenfalls dein Leben und dein Verhalten zu ändern? Oder möchtest du viel lieber in Watte gehüllt werden? Möchtest du viel lieber ständig von einem wohligen Gefühl umgeben werden? Ein Chef, dem es nicht gelingt, auch mal unangenehme Richtungsweisungen und Anforderungen auszusprechen, wird dennoch irgendwann seinen untragbaren Mitarbeiter rausschmeißen. Was nutzt ihm da die Watte der Vergangenheit? Einem Partner, der seinem Gegenüber nicht klar und deutlich die Bedürfnisse und Erwartungen mitteilt, wird sich dennoch irgendwann trennen und gehen. Oder vielleicht auch die ganze Zeit leiden. Nur wer sich seiner Situation bewusst ist, kann sich ändern. Hören wir also auf das Wort Hesekiels. Und die erste Aussage, die ich aus dem Text nehme: Jeder Mensch ist für seine Taten selbst verantwortlich. Es werden die Eltern nicht für die Taten der Kinder belangt und die Kinder nicht für die Taten der Eltern. Das Sprichwort zum Einstieg in den Text scheint in Israel damals gängig gewesen zu sein. Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Gott selbst schiebt dieser Denkensweise einen Riegel vor. Vermutlich haben sie diese Denkensweise sogar Gott unterstellt und diese verspottet. So klingt das zumindest. Und Gott verbietet ihnen sogar, das Sprichwort zu gebrauchen. Spannend dass ich noch von der Generation vor uns diese Denkensweise kannte. Da haben Väter versucht, ihre Kinder mit massiver Gewalt und Einengung auf den Pfad der Tugend zu bringen. Dies aus Angst, dafür selbst belangt zu werden. Wenn die Kinder nicht gläubig sind, na, dann werde ich wohl bestraft. Was uns Gott hier als Anweisung auf dem Weg mitgibt, entlastet uns sehr, dass wir nicht für die Taten anderer zur Rechenschaft gezogen werden. Das gibt uns aber auch die große Verantwortung für uns selbst. Zweite Aussage: Der Mensch, der sündigt, soll sterben. Und hier bitte wieder dran denken, hier ist nicht der biologische Tod gemeint. Und nun sind ab dem Vers 5, und das wiederholt sich im Text ständig, einige Sünden aufgezählt. In der Formulierung sind dieses erst einmal Gebote, also positiv. Die Aussage aber ist klar: Wenn du eben nicht so handelst, dann sündigst du. Sollte deine Lieblingssünde dort nicht auftauchen, lehne dich nicht zurück. Ich bin mir sicher, du wirst dich irgendwo auch hier wiederfinden. Und hier einige Gedanken dazu. Im Text steht: Wenn jemand gerecht ist und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, der handelt gut. Das klingt einmal sehr einfach und ist auch sehr allgemein. Was ist eigentlich Recht? Beim Autofahren niemals die Geschwindigkeit, um auch nur 1 km/h zu überschreiten, oder bei Dunkelgelb über die Kreuzung fahren? Defensiv und partnerschaftlich fahren und jederzeit bremsbereit zu sein? Wie gewissenhaft machst du deine Spesenabrechnung oder Steuererklärung? Handelst du immer gerecht, auch wenn du anderen Menschen vorverurteilst oder ohne genau den Grund, deren Handeln zu erkennen und wenigstens zu hinterfragen? Verurteilst du Menschen, nur weil diese gerade nicht in dein Schema passen? Nach welchen Maßstäben tust du das? Im Text steht: Er hält keine Opfermahlzeiten auf den Bergen, er blickt nicht zu den Götzen des Hauses Israels auf. Und? Hast du keine Götter neben unserem großen Gott, nicht einmal so kleine? Vergötterst du nicht manchmal deine Frau, deine Kinder oder Enkel? Oder ist dein Leben vielleicht doch verborgen auf den Gott Geld ausgerichtet? Der Gott Geld, der vieles, was du dir wünschst, in Erfüllung gehen lassen kann? Urlaub, Auto, neue Küche oder Anerkennung durch große Spenden und Finanzierungen von gemeinnützigen Projekten? Oder ist dein Gott vielleicht die Mode oder vielleicht sogar dein Job, für den du so alles tust, um Anerkennung zu bekommen? Oder eiferst du einem Idol nach, ein Musiker oder ein begabter Prediger? Auch das kann Götzendienst sein. Ach ja, und das mit dem Schänden der Frau des Nächsten. Ach, das machen wir in christlichen Kreisen doch gar nicht. Das kommt bei uns so gar nicht vor. Aber vielleicht hier mal ganz interessant, was Jesus in Matthäus 5, Vers 28 dazu sagt. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ich befürchte, dass wir Männer da ganz besonders angesprochen werden müssen. Bin mir aber sicher, dass dieser Hinweis auch für Frauen gilt. Er unterdrückt niemanden. Er gibt sein Schuldpfand zurück. Er begeht keinen Raub. Dem Hungrigen gibt er sein Brot und den Nackten bedeckt er mit Kleidung. Niemanden zu unterdrücken ist ein wichtiges Gebot. Halten wir uns daran? Das gilt im Alltag, in Führungspositionen, in der Familie und auch im gesellschaftlichen Leben. Und nicht zu rauben, das ist für uns selbstverständlich. Das gilt aber auch für den Raub an Zeit und Nerven. Aber geben wir den Hungrigen Brot und den Nackten Kleidung? Wie gehen wir denn mit den Flüchtlingen aus den Krisengebieten dieser Welt um? Geben wir Geld, Zeit und Fürsorge, so wie es Gott uns aufgetragen hat? In Vers 8 wird darauf hingewiesen, dass wir nicht wuchern sollen. Das Angebot und Nachfrage reguliert den Markt. Sobald wir in eine Monopolstellung gelangen, können wir Macht ausüben. Wie gerne schlagen wir das meiste Geld aus manchen Dingen, ohne uns darüber Gedanken zu machen, wie es den Abnehmer damit geht. Sündenfrei bleibt der, der die Machtstellung nicht auskostet und dadurch wuchert. Und hier schließe ich die Machtstellung durch christlichen Druck ein. Viele Mitarbeiter im christlichen Sektor werden mit den Worten, du tust das für unseren Herrn, ausgenutzt und überfordert. Auch das ist Wucher. Hüten wir uns davor. Das Thema Rechtsprechen und Gerechtigkeit greift Gott in diesen Versen immer wieder auf. Auch in Vers 9. Das bezeugt, dass Gott ein gerechter Gott ist und nach klaren Maßstäben handelt. Gott ist das Recht und Gott ist das Gesetz. Unser Rechtssystem in Deutschland soll gerecht für alle die sein, die vom Gesetz geschützt werden und denjenigen zur Rechenschaft ziehen, die das Gesetz verstoßen. Unsere Gerichte zeigen uns aber auf, dass in vielen Richtersprüchen fehlbares menschliches Ermessen vorhanden ist. Du bekommst vor Gericht also immer ein Urteil, aber nicht immer Recht. Wenn unser Gott ein Urteil fällt, dann ist dieses unfehlbar gerecht. Und dazu gibt es viele Stellen in der Bibel, die das belegen. Beispielhaft in 5. Mose 32, Vers 4. Er ist der Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Und darauf dürfen wir bauen. Gott ist grausam. Hat er gefallen am Tod des Sünders? Nein, es sind unsere Wege und Taten, die falsch sind. Und das steht in Vers 29. Wer kann das nun alles halten? Im Text steht, wer umkehrt und sich richtig verhält, der entgeht dem Tod. In Vers 31 ruft Hesekiel dem Volk Israel zu, werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr denn sterben, ihr vom Haus Israel? Kehrt um, so die Kernaussage. In dieser Aussage steckt doch viel Hoffnung. Aber auch beim näheren Hinsehen Verzweiflung. Die Hoffnung ist, dass es noch nicht zu spät ist für die Umkehr. Die Verzweiflung, es ist unmöglich, nicht wieder in alte Muster zu verfallen. Und wer schon einmal versucht hat, von einer Schwäche oder vielleicht von vielen loszukommen, und wenn das nur eine schlechte Angewohnheit oder die Schokolade ist, der oder die weiß, wie schwer das ist, das alleine zu schaffen. Die Versuchungen sind zu groß und ganz besonders in der ersten Zeit. Auch hier dürfen wir Gott um Hilfe bitten. Nun gilt aber ein ganz wichtiger Grundsatz in unserem Glauben. Gott ändert sich nicht, er ist beständig. So wie im Alten Testament, so auch im Neuen Testament. Die Dreieinigkeit hat es schon immer gegeben. Und auch das Alte Testament spricht vom Heiligen Geist. Zum Beispiel in Psalm 51, Vers 13. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und auch auf Jesus wird in vielen Stellen bereits hingewiesen. Sohn eines Menschen oder Menschensohn. Wenn das so ist, so gilt die Aussage auch heute noch, der Mensch, der sündigt, nur er soll sterben. Das Urteil ist gefällt und weil dieses sündhafte Leben nicht zu Gottes Heiligkeit passt und dieses Urteil wird niemals aufgehoben. Muss ich nun ein schlechtes Gefühl in uns breit machen? Nein. Wir haben durch das Neue Testament eine große Hoffnung und einen großen Trost. Aber nur wir? Auch das Volk Israel hatte diese. Hesekiel und Jesaja haben in etwa zur selben Zeit gelebt. Jesaja vermutlich noch etwas früher. Und manchmal macht es total Sinn, auf den einen Prediger zu hören und gleichzeitig auch auf den anderen. Einer für sich ist manchmal nicht zu verstehen. So können wir doch erst dann die Hoffnung verstehen und sich darüber freuen, wenn wir die Bedrohung erkannt haben. In die Bedrohung des Urteilsspruchs spricht Jesaja in Jesaja 53, Vers 4 und 5. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen und von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünde zermahlen. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihn. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist doch ein befreiender Zuspruch. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Selbst wenn wir das Neue Testament nicht kennen würden und alles noch in der Zukunft läge, so hätten wir durch Jesaja den Hinweis darauf, dass all unser Versagen durch ihn getilgt ist. Er, der Messias, er, der den Namen Jesus Christus trägt, ist für uns das Opferlamm geworden, das alle Tieropfer ersetzt. Durch ihn sind wir geheilt und alle Sünden sind getilgt. Durch Jesus ist das Gesetz nicht außer Kraft gesetzt. Durch Jesus ist Gottes Gerechtigkeit nicht außer Kraft gesetzt worden. Wir sind verurteilte Sünder und zum Tod verurteilt. Jesus hat Gottes Urteil über mich und über dich auf sich genommen und musste leiden und sterben. Und er hat das getragen, was ich hätte tragen müssen. Diese befreiende Botschaft dürfen wir heute mit in den Tag und in die Woche nehmen. Diese befreiende Botschaft soll all die kleinen Wehwehchen des Tages und auch die größere Not überdecken. Sie hat Substanz. Selbst wenn deine Bitten im Gebet nicht erhört werden oder du auch Leid tragen musst, du bist safe. Siehe, all die anderen Annehmlichkeiten durch den Glauben an Jesu Christi als Ersatz, als Zusatz in deinem Leben, als Add-on. Der Kern der Botschaft ist, du musst nicht sterben, weil Jesus für dich das Urteil getragen hat. Und ich schließe mit dem ersten Vers des bekannten Worship-Songs. Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot. Wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von dem Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Amen.